Basanti ist in ganz vielen anderen Produkten, ist als in Farbe, im Wein, in ihren Jeans, in Silikon, also in Halbleitern, Chips, überall ist Sand drin.
Heute zu Gast Professor Dr. Manuel Vermeer, Experte für den asiatischen Raum. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Heute geht es um das Thema Sandmafia. Viel Spaß bei der Episode.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Gökhan hier vom Social Media Team. Bevor wir zum Thema Sandmafia kommen, würde ich gerne nochmal auf Ihre Autorentätigkeit zu sprechen kommen. Das hatten wir in den anderen Folgen schon angesprochen. Und zwar, haben Sie denn Tipps für angehende Autoren und Autorinnen? Wie kommt man an seine Ideen? Wie setzt man das Ganze um? Können Sie uns da so ein bisschen mit reinnehmen, wie sowas abläuft?
Ja, gerne. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, dass ich erneut hier an diesem Podcast sein darf, Beyond the Knowledge. Und Sie haben ja gesagt, dass ich ein bisschen was mit Asien zu tun habe und davon verstehe. Dann klingt natürlich Sandmafia zunächst ein bisschen seltsam, weil man das nicht mit Asien verbindet. Aber ich habe einige Sachbücher geschrieben und hatte dann auch durchaus überlegt, mal Krimis oder Thriller zu schreiben. Habe auch von anderen die Anfrage bekommen, habe auch viel natürlich schlecht geredet über andere Kollegen, die schlechte Bücher schreiben, wie das jeder tut. Ja, und dann habe ich gedacht, ich versuche das mal und wusste auch nicht so richtig, wie man anfängt. Ich treffe auch jetzt viele Menschen, die sagen, ich könnte sowas nie in Krimi schreiben. Und da kann ich wirklich nur den Rat geben, versuch das einfach. Einfach hinsetzen und machen. Das habe ich auch getan. Ich habe einen Tatort geschaut und dann sah ich im Abspann den Autor des Drehbuches. Und dann habe ich gedacht, na gut, der schreibt Drehbücher für einen Tatort, der weiß wahrscheinlich, wie das geht. Und dann habe ich den gegoogelt und dann habe ich ihn einfach angerufen. Und habe gesagt, wer ich bin und ich würde gerne einen Krimi schreiben, aber ich weiß gar nicht, wie man das macht. Also wo fange ich denn an? Fange ich vorne an? Im Krimi üblicherweise geschieht ein Mord, dann wird er hinten aufgeklärt, aber es muss ja irgendwie zum Ende stimmig passen. Oder fange ich am Ende an und versuche dann, mich zurückzuarbeiten, damit ich schon mal weiß, wie es ausgeht oder wie geht so etwas. Und der war sehr, sehr nett und hat mir wirklich sehr lange und ausführlich am Telefon, der mich ja nicht kannte, erklärt, wie er sowas gemacht hat. Und letztlich lief es darauf hinaus, schreib doch mal diese Idee, die du vielleicht im Kopf hast, auf. Also irgendein Plot oder eine Szene oder ein Figuren. So erstmal hinschreiben, was man sich vorstellt, was man gerne machen würde. Konkret. Und daraus entwickelt man dann nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorne und hinten. Also ist mehr so wie so eine Mindmap, dass sich das ausdehnt. Und dann muss man sich überlegen, welche Figuren könnten da mitspielen, wo spielt das Ganze, was ist der Plot. Und das habe ich sehr, sehr dilettantisch versucht, wie das so ist beim ersten Mal. Hatte natürlich auch Unterstützung, hatte Kritiker, vor allem meine eigene Familie, die da sehr kritisch unterwegs ist. Und das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Man hat genug Menschen um einen herum, die immer etwas Nettes sagen. Aber jemand, der ehrlich kritisch ist, ist ja eigentlich unbezahlbar. Das hatte ich Gott sei Dank. Und insofern habe ich es einfach versucht. Habe eine Heldin erfunden, eine deutsche Ingenieurin, die durch die Welt reist, Abenteuer erlebt, in Asien, in China, Tibet, Indien. Und habe daraus dann auch sehr viel Wissen eingebaut über diese Regionen, Wirtschaft, Politik und Kultur. Habe das mit Action verbunden und habe mir, ehrlich gesagt, auch nur Orte rausgesucht, an denen ich schon war. Das macht es natürlich leichter. Ich kann einfach die Bilder beschreiben, die ich so im Kopf habe. Ich reise seit 40 Jahren nach China. Ich war in der Gobi, in der Taklamakan. Ich war im Dschungel. Ich war in Tibet natürlich. Ich war im Basecamp von Mount Everest. Ich war auch auf der indischen Seite in Ladakh. Ich war in den Slums von Bombay unterwegs und bin da häufig in den Slums von Bombay, weil meine Familie aus Bombay stammt, mütterlicherseits. Und wir da ein Waisenhaus haben, das wir als Familie, als Stiftung unterstützen. Und bin auch viel in Südostasien unterwegs. Ich hatte Malaria im Dschungel von Borneo und in Indien ist mein Zug abgebrannt. Und ich war Trekken auf 6000 Meter im Himalaya. So. Und daraus mache ich dann Bücher.
Diana Jones ist hier bei uns.
Genau. Und daraus mache ich dann Krimis. Und vielleicht kommt es deswegen auch einigermaßen authentisch rüber, weil ich eben da war. Und nicht google, wie sieht es denn aus in Tibet und das dann aufschreibe, sondern einfach nur erzähle, was ich sowieso gesehen habe.
Wer inspiriert Sie so oder gibt es einen Stil, an dem Sie sich orientieren oder mit dem man das vergleichen könnte?
Ein Stil nicht, das glaube ich nicht. Man schreibt ja oft die Art Bücher, die man selber gerne lesen möchte. Ja? Und mich interessieren Bücher, aus denen ich etwas lernen kann. Und wenn das mit Unterhaltung verbunden ist, warum nicht? Und da fand ich natürlich Bücher von Eco, Umberto Eco, der Name der Rose zum Beispiel. Das ist ja nun ein richtiger Krimi, sehr, sehr spannend, aber auch aus meiner Sicht hochintelligent gemacht. Da ist auch sehr viel Wissen drin, muss man auch sicher oft mal was nachschlagen, weil man den Ausdruck nicht kennt. Sowas hat mich fasziniert. Und ich will mich da auf keiner Weise natürlich vergleichen oder da herankommen, aber die Kombination von Unterhaltung und Wissen, das finde ich gut, das möchte ich gerne machen und das versuche ich in meinen Büchern. Und das finden auch viele meiner Leser, Leserinnen gut, dass sie sagen, es ist nicht nur ein schlichter Krimi mit Mord, Totschlag und die sind ja auch immer sehr brutal oft neuerdings, sondern ich lerne auch noch was dabei und zwar en passant. Ja, nicht mit dem Zeigefinger, Geschichtsbuch, sondern bekommt es so ein bisschen untergejubelt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Und der Erfolg zeigt, dass es auch scheinbar funktioniert.
Jetzt möchte ich Sie nirgendwo reinreiten, aber stehen Sie denn auch zur Verfügung für Fragen etc., wie damals der Tatort-Autor? Kann man Sie irgendwie
kontaktieren? Selbstverständlich kann man mich kontaktieren. Aber ich kann eigentlich auch allen, oder nicht nur, ich sage das auch allen, die mich fragen, versucht es. Also zu sagen, ich habe ganz viele Bekannte, die sagen, ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, aber ich könnte das nie, was du kannst. Und das ist, glaube ich, einfach falsch. Einfach versuchen. Mal was aufschreiben. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und eine der schwierigsten Schritte ist sicher, einen Verlag zu finden. Denn Lektoren gibt es nicht mehr viele. Die Verlage werden zugeschüttet mit Manuskripten. Man bekommt normalerweise nicht mal eine Antwort. Und ich hatte das Glück, relativ schnell einen sehr, sehr guten Verlag zu finden, KBV in der Eifel, der mich hervorragend betreut und der Verleger, der Ralf Kramp, mich da auch sehr unterstützt. Und das ist nicht normal bei so einem exotischen Thema. Wenn man sagt, man kommt mit dem Tibet-Krimi, dann sagen natürlich viele, wen interessiert denn das? Also viele Verleger haben gleich abgewunken oder einfach nicht geantwortet. Und der Ralf Kramp hat da gleich zugesagt und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Also wenn jemand sowas schreiben möchte, klar bin ich ansprechbar, aber einfach probieren. Mal was aufschreiben, sich wiederfinden, ja, versuchen.
Self-Publishing auch eine Möglichkeit?
Ist eine Möglichkeit. Ich habe auch ein Buch bei Books on Demand publiziert. Es gibt ja auch Amazon Publishing und ganz viele. Ist ein schwieriges Geschäft. Die landen dann eben oft nicht im Buchladen, weil die Buchläden das nicht aufnehmen. Man kann sie natürlich bestellen in jeder Buchhandlung, aber sie liegen eben nicht auf dem Stapel im Eingangsbereich. Es dauert dann oft auch eine Weile, bis sie kommen. Lieferzeiten manchmal 1, 2, 3 Wochen. Dann ist der Kunde schon wieder nicht interessiert. Wer macht das Marketing? Wer macht die Werbung? Aber man wird ja sowieso nicht reich mit Büchern. Mhm. Also wenn Sie nicht, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, wenn Sie nicht irgendwie Harry Potter schreiben oder 50 Shades of Grey, dann ist es schwierig. Ja? Wenn die meisten draußen wüssten, wie wenig der Autor an so ein Buch verdient, dann würden weniger Leute schreiben wahrscheinlich.
Wir hatten eben das Thema kurz, Verfilmungsrechte wurden jetzt noch nicht angefragt.
Also wenn, würde ich es hier nicht erzählen, aber es ist schon so, dass die Bücher vom Plot her sehr gut verfilmbar sind, weil sie eben viel Action bieten und eine interessante Kulisse, Himalaya, Mount Everest, Indien, Taj Mahal, Slums, Jagden quer durch den Slum in Bombay oder auch an die pakistanische Grenze. Explosionen in Kaschmir, im Grenzgebiet zwischen China und Indien. Dann aber auch ein paar Exkurse nach Singapur oder nach Vietnam oder nach Beirut in den Indischen Ozean. Also ich denke, da kann man sehr spannende Filme draus machen. Und wer immer gerade zuhört, ich freue mich auf Anrufe darüber.
Ja, apropos spannende Themen. Das führt uns zum heutigen Thema,
ja,
wo wir ganz baff waren, Mirko und ich, als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben und dann sind wir auf den Begriff, also Professor Vermeer brachte uns auf den Begriff Sandmafia, sprach den als ein mögliches Thema an und wir waren sofort gehuckt, sage ich jetzt immer. Und da wäre direkt die erste Frage, was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Sandmafia?
Ich bin das erste Mal in Indien darauf gestoßen, Bombay, wo meine Familie lebt zum Teil. Dort ist der Begriff Sandmafia ein ganz alltäglicher, kennt jeder. Sand ist eine unserer wichtigsten Ressourcen. Wir brauchen eben nicht nur, weil wir da gerne im Urlaub im Sand spielen, sondern wir brauchen ihn zum Beispiel zum Bauen von Häusern, also Zement, Beton, also natürlich einen hohen Sandanteil. Aber Sand ist in ganz vielen anderen Produkten, ist als in Farbe, im Wein, in ihren Jeans, in Silikon, also in Halbleitern, Chips, überall ist Sand drin. Das heißt, wir brauchen Unmengen von Sand. Und für bestimmte Bereiche, zum Beispiel vom Bauen von Häusern oder Autobahnen, braucht man eben eine bestimmte Art von Sand. Also der Wüstensand ist dafür im Allgemeinen nicht geeignet, aufgrund der Konsistenz und der Form und so weiter. Also ich brauche Fluss- oder Meeressand zum Beispiel. Das heißt, die Araber haben ihren Burj Al Khalif oder auch The Palm, The World, diese größten künstlichen Inseln der Welt, zum Teil mit Sand gebaut, den sie eben importiert haben. Also die Araber importieren Sand. Das klingt ja erstmal schon völlig verrückt. So. Und dann habe ich mich damit weiter beschäftigt und dann merkt man, es gibt tatsächlich ein Milliardengeschäft um Sand, weil es eine kostbare Ressource ist. Und der wird dann eben auch gestohlen. An Stränden in Indien, in Afrika, in anderen Ländern der Welt. Da wird am Meeresgrund, also da gibt es richtige Schiffe, die quasi mit Staubsaugern den Meeresgrund absaugen und den Sand aufsaugen, mit all den Kollateralschäden, die man sich dann vorstellen kann. Und das ist eine mafiöse Struktur weltweit mit Mord, Totschlag und allem, was ein guter Krimi braucht. Und da wusste ich, ja, spannend, da muss ich mehr zu machen.
Spannend, definitiv. Und da wollen wir natürlich auch mehr zu fragen. Wir kennen es vielleicht so, die Begriffe, ich persönlich jetzt die Cosa Nostra, die Waldmafia oder Holzmafia, wie man sie jetzt immer nennen mag. Sandmafia war mir nicht so ein Begriff. Wie hat sich diese Sandmafia entwickelt in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten? Und in welchen Regionen, Sie hatten es gerade schon kurz angesprochen, ist sie aktiv?
Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das eine mafiöse Organisation ist, die den Welthandel beherrscht. Das gibt es nicht, sondern es sind ganz viele lokale kriminelle Organisationen, die man hier eben mit dem Begriff Mafia benennt, weil sich jeder was darunter vorstellen kann oder glaubt vorstellen zu können. Das heißt, wir haben nicht eine weltweite Sandmafia, sondern es gibt in ganz vielen Ländern der Welt kriminelle Organisationen, Strukturen, in die sind natürlich auch Politiker und Beamte und Polizisten und so weiter verwickelt, die in dem Sandhandel involviert sind, weil er extrem lukrativ ist. Also haben wir natürlich in Afrika eine andere Sandmafia als in Indien beispielsweise. Und wenn ich jetzt nochmal bei Indien bleibe, dann gibt es da nördlich von Bombay Flüsse, aus denen man den Sand extrahiert. Das sind jetzt nur Beispiele in sehr kleinem Umfang, wo dann Arbeiter, also ganz, ganz arme Menschen, auch illiterat, ungebildet, arm ausgebeutet werden. Die müssen dann zum Beispiel an Bambusstangen herabgelassen werden in das Wasser, 10, 15, 20 Meter tief, müssen die Luft anhalten, die haben natürlich keinen Sauerstoff dabei und haben an ihrem Fuß einen Eimer angebunden, lassen sich also runter an der Bambusstange und wenn sie auf dem Meeresgrund, so an dem Flussgrund sind, dann schaufeln sie mit dem freien Bein Sand in den Eimer und wenn sie so am Gewicht merken, jetzt müsste er voll sein, dann arbeiten sie sich langsam wieder hoch. Einerseits kriegen sie keine Luft mehr, das heißt, dieses dringende Bedürfnis zu atmen, ich muss schnell hoch. Andererseits wissen wir, man darf nicht zu schnell aufsteigen, auch schon aus diesen geringen Tiefen, sonst stirbt man. Wobei der Mensch natürlich nicht weiß, warum das alles ist, diese Bildung hat er ja nicht. Er weiß nur, er muss langsam sein sonst. So. Und das macht er dann und wenn er oben ist, dann geht er wieder runter. Also, das ist natürlich ich beschreibe das in meinem Krimi, Tod am Taj Mahal, weil ich eben auch dort war und mir das angeschaut habe in den indischen Flüssen, wie die Menschen ausgebeutet werden und was das bedeutet. Und dieser Sand wird gebraucht, um Gebäude zu bauen, Straßen und so weiter. Und natürlich ist die Polizei involviert, weil das ist ja nicht möglich, das heimlich zu tun in den großen Dimensionen. Und insofern arbeiten da Politiker, Polizisten und entsprechende mafiöse Strukturen Hand in Hand zusammen.
Ist das rentabel mit so Eimern? Ich stelle mir das ganz schön mühselig vor.
Das ist jetzt nur ein Beispiel für einen kleinen Umfang. Natürlich ist es rentabler, wenn ich ganze Strände stehle oder wenn ich mit dem Staubsauger den Meeresgrund entlang gehe. Aber auch das bringt dann eben für die lokale Struktur Sand und der wird dann verkauft an Bauherren. Oder die Polizei bekommt einen Tipp. Die Polizei greift dann solche Schmuggler auf, verhaftet sie. Und der ganze Sand, der da gefunden wird, der muss dann zu einer Auktion freigegeben werden. Man muss ja irgendwas tun mit dem Sand. So, dann kaufen diese Schmuggler, die mafiösen Strukturen, diesen Sand. Die Polizei bekommt ihr Kickback Und wir haben eine Win-Win-Win-Situation.
Gibt es irgendwelche Labels? Ich denke so bei der Holzwirtschaft an das PEFC-Label für nachhaltige Holzwirtschaft.
Meines Wissens nicht bei Sand, weil es eine andere Commodity ist, meines Wissens nicht, aber es kann sein, dass es inzwischen gibt, aber soweit ich weiß nicht. Wir dürfen jetzt nicht von Deutschland ausgehen, obwohl wir unser CE-Label überall drauf haben, sondern Sie müssen sich vorstellen, dass zum Beispiel in Singapur braucht der Staat Land, weil man Singapur kann nicht nach Norden wachsen, da ist Malaysia. Im Süden ist das Wasser, die Straße von Malakka, gegenüber liegt Indonesien. Da ist ein bisschen Platz zumindest. Und Indonesien hat in den letzten 40 Jahren seine Landfläche um etwa 20-25% vergrößert, indem Sand aufgeschüttet wurde. Wo kommt der Sand her? Der wurde gegenüber in indonesischen Inseln geklaut. Und zwar in einem Umfang, dass etwa 20-23 indonesische Inseln komplett verschwunden sind. Die gibt es nicht mehr. Dafür ist Singapur jetzt auf Sand gebaut. Und dadurch, dass es die Inseln nicht gibt, hat sich genau genommen natürlich auch das Hoheitsgebiet Indonesiens verkleinert, was wieder Auswirkungen hat auf Fischereirechte, auf Durchfahrtsrechte. Also da ist natürlich auch das ganze politisch, militärisch, ökonomische verbunden. Das ist inzwischen natürlich verboten. Deswegen wird der Sand immer noch gestohlen, aber erst nach Vietnam transportiert und dann von Singapur legal aus Vietnam gekauft.
Jetzt sprachen Sie eben schon die großen Staubsauger an, ja, mit denen man das da rausfischt quasi. Welche Auswirkungen hat denn sowas auf die Umwelt und welche ökologischen Konsequenzen sind
das? Ja, massive. Ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn Sie mit dem Staubsauger den Meeresgrund entlang fahren, dass Sie da die ganze Flora und Fauna zerstören, töten. Aber gut, das sind Kollateralschäden, die natürlich in Kauf genommen werden, weil die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, exorbitant sind. Und die Gewinnspannen exorbitant sind. Das kostet ja per se nichts. Man muss es ja keinem abkaufen. Es liegt ja der Sand rum auf dem Meeresgrund. Und solange sich da keiner kümmert und das nicht reguliert wird, ist das eine fantastische Einnahmequelle. Ansonsten, auch in Afrika werden viele Strände gestohlen. Da finden Sie im Internet genug Bilder, wo die LKWs einfach am Strand vollbeladen werden und dann ins Hinterland fahren zur nächsten Großbaustelle. Und das gibt es auch in anderen Gegenden der Welt.
Gibt es denn Bemühungen, diese Praktiken einzudämmen? Und wenn ja, wer sind die Akteure?
Auf lokaler Ebene sicher. Auch in Indien gibt es natürlich Journalisten, die sich darum kümmern, darüber berichten möchten. Wir haben gerade in Indien immer wieder auch Morde, wo Journalisten ermordet werden, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen und die lokale Mafia natürlich das verhindern möchte. Man kann damit auch nicht zur Polizei gehen, die in Indien eben auch oft sehr korrupt ist und involviert ist. Also es gibt sicher Bemühungen, aber es ist kein Thema, das in den Medien so publik wäre. Das sehen wir ja aus Deutschland. Ich denke, wir haben ja schon gesagt, dass wir alle nicht so viel davon gehört haben hier in Europa. Und insofern sind die Möglichkeiten begrenzt, da einzugreifen. Wenn Sie als Journalist bedroht werden mit dem Leben, wenn Sie wissen, andere wurden schon ermordet, dann sind Sie vielleicht doch weniger motiviert, sich darum zu kümmern.
Wie ist das bei Ihnen? Also Sie schreiben drüber, Sie reden drüber. Hat sich schon mal jemand bei Ihnen gemeldet?
Nein, bei mir kamen noch keine freundlichen Anrufe oder irgendwelche.
Kein Pferdekopf.
Pferdekopf unterm Kopfkissen, nein. Aber es ist natürlich schon so, dass ich, wenn ich in Indien rumgefragt habe, auch in meiner Familie, kennt ihr jemand, der mir da Auskunft geben kann? Gibt es einen Politiker? Kann ich mal zum Polizeichef? Dass alle gesagt haben, Finger weg. Alle. Also es gab keinen einzigen, der auch nur gesagt hätte, ich frage mal rum oder ähnliches. Das war komplett, du bist wahnsinnig, lass die Finger weg, das ist lebensgefährlich. Und da wusste ich, da muss ich ein bisschen mehr draus machen und nachforschen. Und bin dann natürlich selber hingefahren und habe mich da informiert. Bis jetzt alles gut.
Wie ist das mit der Korruption um das ganze Thema herum? Also sind da korrupte Praktiken und illegale Handelswege in den Aktivitäten?
Natürlich, das ist alles korrupt. Und wie ich eben sagte, ist die Polizei involviert. Das ist ja oft auch kaum machbar anders. Lokale Politiker sind oft involviert. Es ist ein Milliardengeschäft. Ein Milliardengeschäft, es ist nicht nur Peanuts. Wenn in Indonesien ganze Inseln gestohlen werden, in Afrika ganze Strände und in Indien die Flüsse ausgeraubt werden und die Menschen entsprechend ausgebeutet werden, dann kann man sich vorstellen, was das heißt. Und wir brauchen immer mehr Zement und immer mehr Beton auf der Welt, weil wir ja noch bauen. Europa ist ja einigermaßen gesättigt vielleicht. China baut, Indien baut, Afrika kommt erst noch. Also solange wir noch keine Alternativen haben, an denen wird natürlich gearbeitet, Alternativen zu dem herkömmlichen Beton aus anderen Materialien, Recycling von altem Bauschutt. Es gibt da ganz viele spannende Ansätze. Aber in der großen Dimension gibt es noch nichts anderes. So lange brauchen wir Sand. Also nur ein Beispiel, eine Zahl, bin immer vorsichtig mit Zahlen, aber China hat zwischen 2011 und 2013, also in diesen 3 Jahren, etwa so viel Beton verbaut wie die USA im 20. Jahrhundert. Nur mal so als sinnvollen Benchmark. Und wir haben Betongeisterstädte in China, also richtige Städte, in denen noch nie jemand gewohnt hat, lauter leere Wohnungen, einfach nur als Spekulationsobjekt. Indien fängt jetzt erst an zu bauen. Ja, und wir alle wissen, der afrikanische Kontinent wacht erst auf. Afrika wird Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte der Weltbevölkerung stellen. Also wenn wir nicht schnell zu Alternativen kommen in der Baustoffgewinnung.
Wenn ich mich jetzt hier im Raum umschaue oder aus dem Fenster schaue auf ein etwas höheres Haus, wie viel Mafiasand ist jetzt hier gerade so
um uns? Das weiß ich nicht, weil ich das in Deutschland wirklich nicht beurteilen kann. Aber wir haben in Deutschland auch schon einen Sandmangel. Also es gibt auch Auskünfte von den entsprechenden Bundesanstalten für Geophysik, die sich darum gekümmert haben, dass wir in Deutschland aufgrund von Mangel an Ressourcen und hier jetzt Sand durchaus Probleme kriegen werden bei bestimmten Bauten, weil wir nicht genug haben. Und das legal zu beschaffen ist extrem teuer. Mhm. Und insofern müssen wir schauen. Aber ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen, das wäre unseriös.
Wir haben jetzt über Probleme gesprochen. Welche sozialen Auswirkungen hat die Sandmafia? Zum Beispiel in Bezug auf Zwangsarbeit oder die Vertreibung von Gemeinschaften.
Also in Indien, um dieses Beispiel wiederzubringen, schafft sie Arbeitsplätze, wenn ich es jetzt mal zynisch positiv formuliere, indem sie Menschen ausbeutet. Also dann kommt vielleicht ein Bauer vom Land, der da seinen Lebensunterhalt nicht mehr erwirtschaften kann, kommt mit seiner Familie in die Stadt, nach Mumbai oder Bombay, wie das früher hieß, weil alle dorthin kommen in der Hoffnung auf Arbeit. Und dann wird er angeworben von solchen Händlern, die sagen, ich habe hier eine Möglichkeit, das ist einfach, du musst einfach nur tauchen, wieder hochkommen und kriegst dafür Geld. Das klingt ja zunächst machbar für jemanden, der sonst überhaupt nichts kann. Das dürfen wir nicht vergessen, der kann ja auch gar nichts. Und der muss ja auch Frau und Kind /Kinder ernähren. Ja, und dann ist es natürlich eine Ausbeutung. Natürlich kommen viele dabei ums Leben oder haben schwere körperliche Schäden, weil sie zu schnell auftauchen oder ähnliches. Also sie haben beides. Sie haben Arbeitsplätze, zynisch, und sie haben Ausbeutung von Menschen. Das gilt nicht nur für die Sandmafia, das haben wir natürlich in vielen anderen Bereichen auch, aber eben auch hier.
Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen, aber welche Maßnahmen ergreifen denn Regierungen und andere Akteure, um gegen diese Sandmafia vorzugehen?
Wir sehen keine wirklichen Maßnahmen. Es werden immer wieder Polizisten, die korrupt sind, verhaftet, es werden Schmuggler verhaftet, es werden auch immer wieder Politiker eingesperrt und verurteilt, aber oft auch von denen, die selber davon profitieren. Dann werden ein paar Schuldige gesucht, die man dann entsprechend in Gewahrsam nimmt. Aber das Problem an der Wurzel wird nicht angegangen, denn es ist ja auch ein Riesenbedarf da an Sand. Also dann, wer macht das denn sonst? Wenn wir es nicht illegal machen, müsste es jemand legal machen. Das würde den Preis extrem in die Höhe treiben. Und daran ist auch wiederum keiner interessiert, gerade in solchen Ländern wie Indien oder in afrikanischen Staaten, die ja nun sehr arm sind. Also die Legalisierung brächte massive Kostensteigerungen mit sich. Das ist nicht darstellbar. Also unterm Strich sehe ich nicht, dass derzeit dagegen wirklich ernsthaft vorgegangen wird.
Das ist auch kein allzu bekanntes Thema, oder?
Nein, das ist ja das Spannende. Also ich mache ja oft Lesungen von meinen Krimis in Buchhandlungen eben, aber auch bei Unternehmen. Wenn ich Unternehmen berate über Asien, dann kommen wir ja auch auf meine Krimis zu sprechen und dann reden wir über den Himalaya, reden wir auch über die Sandmafia. Und das ist oft so ein Aha-Erlebnis.
Ja,
absolut. Habe ich noch nie gehört, Sand wusste ich gar nicht. Absolut, und Sand gibt es doch wie Sand am Meer, nicht wahr? Ja, es gibt ihn, aber wir brauchen ihn eben auch. Insofern ist kein Thema, das wir auf der Agenda haben. Wasser hat man ja irgendwie im Hinterkopf. Klar, wichtige Ressource, weiß ich. Aber Sand ist noch nicht präsent. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem sich wenige beschäftigen. Also habe ich einen Krimi draus gemacht.
Sind eigentlich auch deutsche Finger irgendwie in der Sandmafia involviert?
Also nicht, dass ich wüsste.
Okay. Also könnte ich da ruhig noch.
Punkt.
Ja. Nur Spaß, Leute, für alle da draußen. Bitte keine bösen Mails.
Ja, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Okay, aber ja, schade. Ist kein Problem. Wenn wir jetzt an uns selber denken als Verbraucherinnen und Verbraucher, können wir irgendwas tun, um den Handel mit dem illegalen Sand zu reduzieren oder nachhaltiger Alternativen unterstützen?
Also den Handel reduzieren können Sie nicht, weil in all den Dingen, die wir hier verwenden, ist Sand drin. Das können wir ja nicht ändern. Sie können nicht sagen, ich kaufe jetzt weniger Farbe und streiche mein Haus nicht und ich trinke keinen Wein und ich verwende keine Chips, Siliziumchips. Das ist nicht der Punkt. Natürlich könnte man sagen, wir müssen arbeiten, und das tun auch viele Startups, an alternativen Bauformen. Das ist der Punkt und das geschieht auch. Es gibt viele Ansätze. Wie kann ich Zement und Beton, also Zement in dem Fall, besser herstellen, anders herstellen, recyceln, neue Rezepturen entwickeln? Da gibt es schon sehr viel. Aber es gibt eben noch nicht die Alternative, die wir weltweit haben. Aber da können Sie und ich als normale Bürger auch nichts machen, weil das nicht unser Fachgebiet ist. Und Ihren Sandkonsum einschränken können Sie nicht.
Nur um das nochmal zu verbildlichen, in so einem Mikrofon, in das ich jetzt gerade reinspreche, da steckt auch quasi...
Da steckt Sand drin. Und in dem Glas Wein, das wir abend trinken, ist auch Sand drin. Und Ihren Jeans, die gebleicht wurden und die dann noch mehr kosten als vorher, die werden mit Sand gebleicht. Und in der Zahnpasta, die Sie heute Morgen verwendet haben, ist auch Sand drin. Und das können Sie ad infinitum weitertreiben. Es ist überall Sand. Googeln Sie mal Sand. Kommen spannende Ergebnisse raus.
Ich merke schon. Ich hätte es nicht gedacht. Und, ist für mich
und wenn Sie das nächste Mal im Urlaub am Strand liegen, je nachdem, wo Sie liegen, liegen Sie auch nicht mehr auf dem Sand, der da ursprünglich ist. Vielleicht wurde er verkauft, vielleicht wurde er gestohlen und er wird neu aufgeschüttet. Aber Miami Beach ist schon lange nicht mehr Miami Beach. Da wird immer wieder nachgeholfen. Und andere Strände, da glauben Sie, dass sie auf Sand liegen, aber es sind vielleicht ganz andere Dinge.
Sie haben jetzt den einen oder anderen Urlaub vermasselt gerade.
Ja, es ist natürlich auch wieder seltsam. Wir hatten ja schon bei dem Interview zum Himalaya damals den Ansatz, dass die Stimmung oft nicht besser wird, wenn ich sowas erzähle. Kann ich gerne so weiterführen. Sie haben an französischen Stränden zum Beispiel, Dünkirchen und so, da liegen sie nicht auf Sand, sie liegen auf winzigen Metallteilchen zum Beispiel, die damals Normandie, Zweiter Weltkrieg, zurückgeblieben sind, im Laufe der letzten 80 Jahre immer kleiner wurden, abgeschliffen wurden, und sie liegen da zum Teil auf winzigen Metallteilchen, die noch von der Normandie übrig sind, vom Zweiten Weltkrieg, und nicht nur auf Sand. Das wollten Sie aber auch nicht wissen für Ihren nächsten Urlaub. Deswegen erspare ich mir weitere Beispiele, um mir nicht alles kaputt zu machen.
Für alle Interessierten, wir verlinken euch nochmal ein paar spannende Artikel, die wir gefunden haben in den Shownotes. Und da könnt ihr gerne noch tiefer ins Thema einsteigen, wenn euch das interessiert.
Und natürlich nochmal der Hinweis auf den dazugehörigen Roman von Professor Vermeer. Das ist Tod am Taj Mahal. Wo findet man die Romane?
Überall, in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Gibt es auch alle als Kindle oder als E-Book, so neutraler. Das erste Buch, Mit dem Wasser kommt der Tod, gibt es auch auf Spotify und so weiter als Hörbuch. Mein Bruder ist Schauspieler, der hat das eingelesen, weil er auch die entsprechende Stimme hat und Qualifikation, gut zu sprechen. Und die anderen drei noch nicht, aber als E-Book gibt es alle und natürlich einfach in der nächsten Buchhandlung, physisch, nicht online am besten.
Wir versuchen es ein bisschen positiv noch zu twisten. Globale Zusammenarbeit, koordinierte Maßnahmen, um gegen die Sandmafia vorzugehen. Kann man davon ausgehen, dass das kommen wird, dass es das gibt? Und was müsste passieren?
Also wenn Sie einen positiven Twist haben, sollten Sie vielleicht mal eine andere Frage stellen. Das wird nichts.
Ich hab's versucht, Leute.
Nee, das ist schief gegangen. Nein, also denken Sie drüber nach, informieren Sie sich, wie bei allen Themen, die ich so behandle, Wasser oder auch Lithium, E-Mobility, Himalaya, China, Indien. Wir sollten mehr darüber wissen. So. Aber für einen positiven Twist, lesen Sie die Krimis, weil die sind spannend, dann haben Sie Action, Sie lernen was, es ist auch Liebe dabei, weil meine deutsche Heldin einen indischen Freund hat.
Wie heißt die deutsche Heldin?
Cora, Dr. Cora Remy, also Remy, kommt aus Rheinland-Pfalz. Vom Namen her. Und hat einen indischen Freund, Ganesh, auch ein Doktor, der auch ein Ingenieur. Und die erleben zusammen Abenteuer. Also wir haben da auch die Liebe mit drin. Auf sanften Druck meiner Familie musste ich die einbauen. Und haben neben Wissen und Action das auch drin. Also das wäre dann der positive Twist zum Ende. Wenn Sie mal Geschenke suchen, wenn Sie selber jetzt für den Urlaub im Sommer was brauchen und dabei auch was lernen möchten, ist das, glaube ich, eine super spannende Möglichkeit.
Und eine Tüte Sand noch.
Und eine Tüte Sand kriegen Sie mitgeliefert.
Ja, vielleicht haben wir den positiven Twist nicht so ganz geschafft, aber zumindest bei dem ein oder anderen Hörer ein Bewusstsein für die Sandmafia und für die Kriminalität, die in Verbindung mit Sand und Bauen möglicherweise entstanden ist oder besteht. Ja, vielleicht haben wir das einfach geschafft und wir bedanken uns an dieser Stelle. Vielen Dank für die Erläuterung. Vielen Dank
sehr gerne.
Für vielen das Dank. Wissen, was Sie weitergegeben haben. Und an dieser Stelle nochmal die Empfehlung Tod am Taj Mahal von Herrn Manuel Vermeer. Erschienen beim KBV Verlag und natürlich auf Spotify. Das verlinken wir euch auch nochmal. Und wir bedanken uns vielmals fürs Kommen.
Sehr gerne. Ich danke einmal. Für die Einladung.
Und ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss.